Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
Heute im Real Hope Talk ein besonderer Gast für mich, Hendrik Marz. Er ist, ich zitiere jetzt mal kurz seinen Wikipedia-Eintrag, Schauspieler, Gitarrist, Synchronsprecher und Dozent. Er macht unter anderem aber auch Medientraining, Schauspieltraining und Konflikt- und Führungstraining. Hendrik, ich habe jetzt hoffentlich alles drin. Schön, dass du da bist.
Gregor, ja, du hast, glaube ich, alles drin. Und das stellt auch so ein bisschen ein Problem dar in der heutigen Medienwelt, in der wir uns bewegen und in der Welt der Positionierung sozusagen. Denn wenn man so einen Blumenstrauß hat an Dingen, die man in seinem Leben schon gemacht hat, dann fällt es manchmal schwer, sich auf etwas zu konzentrieren. Und aber das nur am Rande.
Das am Rande. Du meinst, dich fragt dann jeder, der neu mit dir zusammenarbeitet, hast du die Gitarre dabei und kannst du mal was spielen?
So in etwa, genau. Also danach wurde ich in der Tat nicht so oft gefragt, aber natürlich, wenn ich mit Menschen arbeite, kommt immer meine schauspielerische Vergangenheit ins Spiel, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Teil meiner Arbeit, die ich immer noch leiste. Also das geht schon in Ordnung.
Sehr gut. Wir hatten über, oder ich würde gerne mit dir kurz über Patrick Packard sprechen, weil ich war natürlich auch ein großer Fan. Ich habe es geguckt. Ich bin nur ganz bisschen jünger als du, wirklich ganz knapp. Ich habe mal ein Mädchen, also wir hatten damals die gleiche Frisur, sagen wir es mal so. Wir hatten diese schöne Mittelscheitelfrisur und die war sehr, sehr gut. Und ich bin damals im Bus angesprochen worden, weiß ich noch, in Berlin. Und da haben die mich gefragt, ob ich du bin. Ja, ich finde, ich muss natürlich sagen, ich habe meine Haare behalten.
Ja, genau.
Ich trage sie nicht.
Ich habe meinen Mittelscheitel verändert ein wenig.
Du hast ihn etwas breiter gemacht.
Genau, ich habe ihn ein bisschen breiter gemacht.
Wie bist du überhaupt, erzähl mal kurz bitte darüber ein bisschen was, weil ich habe mir wirklich, weißt du, was ganz lustig ist? Alle Folgen von Patrick Packard gibt es bei YouTube. Die kann man sich kostenlos da angucken. Und ich habe mir die erste Folge nochmal wieder angeguckt und muss sagen, ich find's immer noch echt cool. Also ich stehe ja so auf so drei Fragezeichen oder TKKG oder so, wenn so Kinder so Detektive werden. Wie bist du denn dazu gekommen?
Ich bin dazu gekommen durch meinen Vater eigentlich damals, weil mein Vater ist Friseur und hatte einen sehr bekannten Szene-Friseurladen in Hamburg. Und dort waren auch viele Menschen aus der Werbe- und Marketingbranche. Und eines Tages hat einer dieser Menschen gesagt, als ich da so geholfen habe und Haare gewaschen habe, naja, der kann doch auch mal Werbung machen, der Kleine. Ich hatte damals wirklich, du hast es ja gesagt, diesen Mittelscheitel, dann war das, ich glaube in 8, 9 Jahren war das schon, da hatte ich noch wirklich so Goldlocken und war so wirklich ein ganz süßer Butsche. Und dann habe ich damit angefangen, so im Alter von 8, 9 Jahren, hab dann jedes Jahr 2, 3 Werbespots gedreht und irgendwann haben sie die Hauptrolle besetzen wollen für Patrick Packard, haben dann alle Karteien bundesweit durchgestöbert, Castingagenturen gab es damals noch nicht, es gab nur so von Fotostudios quasi Karteien und dann haben sie mich gefunden, haben Casting gemacht und dann hatte ich auch die Rolle schon sehr, sehr schnell sicher.
Da gab es aber, glaube ich, nur, Mist, korrigier mich, 8 oder 10 Folgen oder sowas. Warum ist das nicht weitergegangen?
Das waren immer 6 sogar nur.
6, okay.
Die liefen immer zwischen Weihnachten, also im ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr. Und es waren immer 6 Folgen, die quasi als Weihnachtsserie zwischen den Jahren ausgestrahlt wurden. Das war das Format vom ZDF. Und das ist nicht fortgesetzt worden, weil die eben jedes Jahr etwas Neues präsentieren wollten und das bis dato noch nicht im Raum stand. Später kam das dann. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Anna erinnern kannst, diese Ballettserie.
Ja, klar.
Das war ja, die kam so, ich würde mal sagen, 3, 4 Jahre nach Patrick Packard. Und das war wirklich bei weitem die erfolgreichste Serie von allen. Die mündete dann in einem Kinofilm und, glaube ich, auch in einer Fortsetzung.
Das Ding lief wirklich viel. Da haben, glaube ich, plötzlich alle Mädchen wieder angefangen, Ballett zu tanzen. Das stimmt.
Genau.
Das stimmt. Jetzt so dieser, wie kam das denn? Ich meine, wenn man mal so Schauspieler ist, dann ist man ja oft eigentlich Schauspieler sein Leben lang und es bleibt es dann und dann hat man da auch richtig, richtig Bock drauf. Du hast ja noch weiter als Schauspieler gearbeitet und dann kam ja irgendwann dieser Punkt, wo du, denke ich mal, gesagt hast, so, Jetzt möchte ich gern eher mit Menschen arbeiten und denen, dass die davon profitieren von dem, was ich kann. Ich sage das mal mit meinen eigenen Worten. Wie kommt sowas?
Also teilweise war das eine eigene Entscheidung, die aber stimuliert wurde dadurch, dass irgendwann, als ich so 30 wurde, auch die Angebote ein bisschen dünner wurden. Also man muss irgendwie ganz klar sagen, wenn Menschen früh ins Lichte der Öffentlichkeit kommen und in so einer Serie mitspielen wie ich mit 15 Jahren oder 14, dann hat man es wirklich sehr, sehr schwierig, später diesen Sprung ins Erwachsenenfach zu schaffen. Da müsste man immer ein paar Jahre aussetzen, weil man sich einfach äußerlich stark verändert und die Zuschauerinnen und Zuschauer und Caster eigentlich ein Bild haben, das dann irgendwann im Erwachsenenalter nicht mehr mit dem übereinstimmt, was dann die Realität ist. Das bedeutet, das war nicht ganz freiwillig, aber ich habe mich schon immer früh dann auch mit Schauspieltraining auseinandergesetzt. Ich war ja 2 Jahre in New York, 89 bis 91, habe dann eine Ausbildung gemacht und da habe ich mich schon dann sehr intensiv mit dem eigentlichen Training von Schauspielerinnen und Schauspielern auseinandergesetzt. Und später habe ich dann das genutzt, um das, was ich dort gelernt habe, anzubieten. Und dann ging es dann weiter, dass ich dann auch Menschen, die eigentlich nicht originär aus dem Schauspiel kommen, zu mir kamen, sei es um mehr Präsenz zu bekommen oder Auftreten auf Bühnen zum Beispiel sicherer zu gestalten oder eben auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben, weil Schauspieltraining ist im Endeffekt Persönlichkeitsentwicklung. Und eigentlich ist dann meine Geschichte auch eine Geschichte von, man kann zwar den Job machen, den man angefangen hat in jungen Jahren, aber in der heutigen Welt, in der heutigen Zeit, wo immer neue Herausforderungen auf einen zukommen und man auch mobil bleiben muss, bin ich eigentlich so ein Beispiel dessen, dass das auch dann zutrifft. Also ich habe mich einige Male in meinem Leben neu erfunden, glaube ich. Und die jetzige Entwicklung hin zu Persönlichkeitsentwicklung und Präsenztraining und dergleichen, Coaching generell, ist eigentlich ein weiterer Schritt für mich.
Es gibt jetzt, wärst du generell abgeneigt, wenn jetzt vielleicht doch noch mal was kommt, auf wenn jemand dich anruft und sagt, Mensch, ich habe da eine coole Rolle, da sehe ich dich, das wäre vielleicht, oder ja, ich würde dich da ganz gern mal zu casten. Hättest du Lust auf sowas?
Also, wenn ich Schauspielworkshops gebe, dann ist es natürlich so, dass ich dann auch oftmals in so eine Position komme, vielleicht so einen Input zu geben, der auch dann beinhaltet, dass ich vielleicht was vorspiele, ganz kurz sogar nur, oder meine Version gebe. Und da merke ich natürlich schon, ja, also hab das sehr lange gemacht, da ist auch Potenzial vorhanden. Es gibt auch Gespräche, dass ich eventuell mal wieder Theater spiele nächstes Jahr, aber es ist noch nichts, was wirklich spruchreif ist. Also wenn, dann würde ich auch eher im Theaterbereich arbeiten wollen als im Fernsehbereich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hat man direkt das Publikum und hat sofort ein Feedback, oder?
Genau, also ich trainiere sehr viele, das heißt, ich arbeite sehr viel mit Gruppen und man kann schon sagen, dass das immer so wie eine kleine Performance auf der Bühne auch ist. Und ich glaube, ich habe auch 2, 3 Mal in meinem Leben Theater gespielt. Und das ist mittlerweile eigentlich eine Form des Schauspielens, die mir, glaube ich, besser gefallen würde, ja.
Also ich freue mich dann darauf, wenn ich dann eingeladen bin, wenn du
Ja, auf jeden
wieder
Fall.
was hast. Aber das ist eh ganz gut, dass du gerade sagst, Gruppen, weil es wäre das nächste, wo ich dich mal gefragt hätte. Wir haben hier gerade so ein Medientraining bei uns hier gerade gehabt, so mal vor der Kamera. Und das war echt gut. Du bietest aber auch dann Gruppentrainings an, weil wir haben gemerkt oder wir haben Rückfrage gehabt, so von wegen, Mensch, da würden wir gern weiter sowas mal machen, aber ein Freund von mir zum Beispiel sagt, ich würde ganz gern so ein bisschen an Thema Atmung arbeiten und dieses Thema, was du auch gesagt hast, so konfliktmäßig. Wie führe ich ein Gespräch? Er hat so ein Beispiel gesagt, dass viele heutzutage sich mit einem unterhalten und eigentlich immer nur auf den Punkt warten, wo der andere Luft holt, damit sie ihre Meinung schnell kundtun können, ohne eigentlich genau zuzuhören. Und das würde er gerne lernen. Bietest du sowas auch an?
Das, genau, das muss man ein bisschen unterscheiden. Also das wäre jetzt für mich kein reines Medientraining. Es gibt ja einmal das Training, dass man an seinem Auftritt arbeitet und guckt, wie komme ich rüber sozusagen, wie kann ich das eventuell verbessern. Da ist es bei mir so, dass ich immer versuche, also die Natürlichkeit von Menschen rauszuarbeiten und sie möglichst sich nicht verstellen zu lassen und möglichst nicht daran zu denken, dass sie gerade vor einer Kamera sind, sondern möglichst neutral und natürlich sich zu verhalten. Das andere, was du gerade angesprochen hast, ja, das kommt in meinen Trainings auch auf jeden Fall vor, weil ich auch Richtung so, wie kann ich zum Beispiel als Führungskraft in Gruppen Konflikte entschärfen? Wie werde ich zum Beispiel wahrgenommen? Wie kann ich auch selber mit Konflikten, die mir persönlich im Einzelgespräch zum Beispiel begegnen, umgehen? Wie gehe ich mit Widerstand um? Interpretiere ich eventuell auch ein Verhalten einer Person gegenüber so, wie es gar nicht ist? Das bedeutet, habe ich mir Erkenntnisse darüber verschafft, was eigentlich im Hier und Jetzt gerade passiert? Und das ist, kommt aus einer Ausbildung, die ich wirklich 5 Jahre gemacht habe. Transaktionsanalyse nennt sich das Konzept. Und das beschäftigt sich sehr viel damit, was wir eigentlich gerade im Hier und Jetzt wahrnehmen und ob das abgeglichen worden ist mit der Realität. Und dann eventuell ein Widerstand, der beim Gegenüber entsteht oder den wir wahrnehmen und der ja auch für Konflikt sorgen kann, besser einzuschätzen, einzuordnen und zu checken, ob der überhaupt existiert, dieser Widerstand. Und dann, indem wir uns darüber Klarheit verschaffen, was eigentlich gerade passiert, wir eigentlich schon einen sehr großen Schritt auf dem Weg der Konfliktentschärfung getan haben.
Sehr gut. Könntest du dir vorstellen, mich in unserem schönen Kitzbühel hier besuchen zu kommen und wir machen mal hier in den Bergen einen Workshop? Wie lange dauert sowas circa? Vom Zeit her reichen da so 3 Tage oder so?
3 Tage ist ideal. Ich habe ein Konzept, das geht immer so von Donnerstagnachmittag bis Sonntagmittag.
Das gefällt mir, dieses Konzept. Wie viele Leute dürfen
Ja.
da mitmachen?
Ich würde sagen maximal 12.
Okay.
6 sollten es mindestens sein. 6 bis 8.
Dann haben
Weil die Gruppe natürlich, ich bin wirklich, die meisten meiner Workshop-Teilnehmerinnen sagen immer und Teilnehmer, also ich schaffe das schon immer, die Leute gut zusammenzubringen. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der Harmonie gerne mag und auch Menschen zusammenführt gerne. Und ich auch im Schauspielensemble, wenn ich zum Beispiel auch Theaterensembles gecoacht habe, immer dafür gesorgt habe, jetzt ganz ehrlich, weil Schauspielensembles sind schwierig. Du hast es nämlich tendenziell mit 8 bis 10 Einzelkämpferinnen zu tun, die aber so tun, als wären sie ein Team. Aber eigentlich alle Einzelunternehmer sind und dann letztendlich sich auch so verhalten. Und dann dafür zu sorgen, dass das eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern dass man miteinander eine Produktion macht, ist Hauptaufgabe. Und deswegen ist diese Anzahl von Teilnehmerinnen immer sehr entscheidend bei meinen Workshops.
klingt so ein bisschen wie der Fußballtrainer, der auch mit den 11 Dieven dort zu tun hat, die alle Einzelstars sind. Jeder hat sein eigenes Label und seine eigene Dings und er muss gucken, dass die möglichst sich auch für den anderen freuen.
Fall. Und wir sehen es ja jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du Sport interessiert bist. Ich gucke mir schon gerne Sport an. Habe ich letztens mit meiner Frau besprochen, weil Sport ist einer der wenigen Sachen, wo die Leute, auch wenn sie jetzt vom Fußballplatz kommen, ich meine, die sind einfach voller Emotionen. Die sind wirklich ultra authentisch und es geht um etwas. Und das mag ich einfach. Ich mag dieses Pure sozusagen am Menschlichen. Und wenn man sich Bayern anguckt, zum Beispiel gerade mit Kompany, der Typ, ich meine, wenn er auftritt, ich glaube einfach, der hat eine wirkliche Gabe, die Leute zu nehmen. Der ist selber sehr souverän, ruhig, spielt sich nicht in den Vordergrund und ist, ich würde den so interpretieren, als einen Menschen, der wirklich für die Mannschaft da ist und ein Gespür hat, weil dem brauchst du ja nicht mehr das Fußballspielen beibringen, miteinander zum Team zu formen, glaube ich.
Also ich finde den auch recht souverän, oder? Der ist jetzt kein Lauter, der kommt jetzt nicht rein
Nee.
und nimmt einen Raum irgendwie ein, gefühlt. Aber
Ja.
er ist, also ich habe seit, ich glaube, 10 Jahren dort in der Allianz Arena 3 Sitze. Und
Nicht
ich
schlecht.
muss dazu sagen, ich bin kein wirklicher Fußballfan. Das darf ich jetzt
Ja.
ruhig sagen. Ich gucke gern gute Spiele, aber ich bin kein Hardcore-Fan irgendwas. Ich bin eigentlich Basketballer. Und ich habe 5 Jahre lang erste und zweite Bundesliga als Hauptsponsor im Damenbasketball gemacht und muss sagen, ich habe immer darauf geachtet, ich hatte fast nur Frauen, die mit mir zusammengearbeitet haben und dass die aus dem Teamsport kommen. Das war für mich immer echt gut. Also die besten Mitarbeiter waren Teamsport oder aus so einer Unternehmerfamilie. Also wenn du jetzt sagst, wie am Anfang, dein Vater war Friseur, dann war das für dich klar, wenn da um 19 Uhr noch mal einer reinkam, dann hat er dem wahrscheinlich noch schnell die Haare geschnitten, weil er gesagt hat, das Geld nehme ich jetzt mit oder ich bin Unternehmer. Und wenn es darum geht, kannst du die Haare wegfegen, dann hast du das gemacht. Und das sind so die Leute, die braucht man, finde ich.
Paul, da gibt es noch zwei schöne Anekdoten. Also erstens, ja, ich habe zum Beispiel meinen Vater erlebt als Menschen, ganz ehrlich, der hat von morgens um 8 bis abends 19 Uhr hinterm Stuhl gestanden. Der ist jetzt 78, ist auch noch sehr fit. Und die Fitness, glaube ich, die kommt dadurch, weil er mit großer Leidenschaft an seinen Job gegangen ist und ihn wirklich gerne gemacht hat. Und ich bin mit Frauen aufgewachsen, die eher frustriert und ein bisschen missgelaunt in einen Friseursalon gekommen sind, eine halbe Stunde sich auf diesen Stuhl gesetzt haben und glücklich und beseelt aufgestanden sind.
Weltklasse. Weltklasse.
Also Coach, ich habe quasi das Coachen mit von in die Muttermilch oder so bekommen,
Du, das
sozusagen.
kommt ja nicht von ungefähr, der Spruch, das kannst du deinem Friseur erzählen.
Ja,
Also, das ist
genau.
ja, das hat ja therapeutische Wirkung. Der Grund, weshalb wir da übrigens eigentlich auch zusammengekommen sind, sind so ein bisschen schon längerer Zeit auf den Social Media Kanälen miteinander
Ja.
verdrahtet. Ich neige immer sehr dazu, mit meinen Äußerungen zu polarisieren. Sage ich ganz klar, weil ich glaube, dass
Ja.
so Polarisierung oft vielleicht mehr wachrüttelt, als wenn man jetzt einfach immer so ein bisschen so Mainstream mit schwört. Und ich habe auch festgestellt, dass es wäre heute so einfach, man wüsste eigentlich genau, was man posten muss, damit man möglichst viele Likes bekommt. Und das mag ich eigentlich nicht so. Ich bin immer schon einer dafür, der gerne zu seiner Meinung steht, die er hat, die auch manchmal unbequem ist. Wir hatten ja auch zum Beispiel so ein unterschiedliches Thema und da kommen wir jetzt eigentlich so ein bisschen dazu, dass ich dich ausgesucht hatte als Medienprofi, aber auch als Mensch mit einer anderen Meinung oft als ich, was das heutzutage eigentlich bedeutet, Streitkultur, wie können Menschen miteinander reden? Wie können Menschen, die völlig unterschiedlicher Meinung sind, aber sich trotzdem sympathisch finden? Also, ich sage dir jetzt so ein Beispiel. Ich glaube, dass man mit Robert Habeck mächtig guten Bierchen trinken könnte, auch wenn ich unterschiedlicher Meinung bin. Ja, ich glaube auch, dass man ich bin jetzt komischerweise jetzt grüne Politiker, dass man mit einer Annalena Baerbock sich lustig New York angucken könnte. Ich glaube aber auch, und jetzt kommt wieder eine steile These, dass man wahrscheinlich mit einer Alice Weidel auch mit der Abend essen könnte und könnte auch mit der Themen finden, wo man vielleicht einen Nenner findet. Ja, also ich habe jetzt eine krasse Meinung gerade rumgebogen, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also, dass man verschiedene Menschen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen einen gemeinsamen Nenner finden kann, um trotzdem sich irgendwo sympathisch zu finden. Und da wollte ich gern mal deine Meinung hören. Warum das eigentlich so ist heutzutage, dass man immer nur jemanden richtig gut oder richtig scheiße finden kann.
Also, zu dem er, also ganz kurz noch zu Robert Habeck, Baerbock und Weidel, ja. Also ich würde das ein bisschen für mich verändern. Ich weiß nicht, ob ich mit Alice Weidel wirklich
Gesehen werden
so
möchte.
politisch, nein, nein, das auch nicht, aber auch ob ich mit ihr politisch wirklich auf einer Meinung sein kann, das weiß ich nicht. Aber als Mensch, die quasi in einer Beziehung lebt, ein Leben lebt, einen Beruf hat, und da irgendwie Probleme hat, sozusagen, die jeder Mensch hat, mich mit ihr darüber zu unterhalten, auf jeden Fall, gar keine Frage. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den du ja angesprochen hast, und zwar, warum das heute so schwer zu sein scheint, mit Menschen zu diskutieren. Weil das nächste wäre ja, akzeptiere ich Alice Weidel, auch wenn sie wirklich politisch völlig konträrer Meinung ist und ich auch glaube, dass sie politisch dann wirklich keine Lösung anzubieten hat, von der ich glaube, dass es eine Lösung ist und sie trotzdem als Mensch akzeptiere. Und wieso könnte das sein, dass das heutzutage sehr schwer ist, dass obwohl Menschen wirklich völlig anderer Meinung sind, man auch keine Chance mehr hat, mit den Menschen sozusagen danach noch ein Bier zu trinken? Also das allererste, und das ist ein bisschen obskur, weil wir uns ja sozusagen über Social Media kennengelernt haben, glaube ich, dass einer der Gründe wirklich ist, die Art und Weise, wie wir kommunizieren heutzutage. Und das ist in großem Maße und in immer größerem Maße nicht nur digital und Social Media, sondern auch nicht direkt sozusagen. Also indem wir diese Geräte benutzen und diese Art der Kommunikation kommunizieren wir eben nicht mehr direkt. Und es gibt ja Studien darüber, dass Menschen immer mehr digital kommunizieren und auch immer isolierter und einsamer sind. Zu was führt das jetzt? Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Und diese Ausbildung beschäftigt sich auch sehr stark mit damit, wie wir eigentlich sozusagen aufwachsen und wie wir unsere Meinung bilden und Meinung formen. Und vor allen Dingen, wie wir unsere Meinung bestätigen. Und generell sind wir Menschen, davon bin ich zumindest überzeugt. Ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, wie wir im Hier und Jetzt agieren und ob wir uns immer Informationen darüber beschaffen und wie wir uns Informationen darüber beschaffen, was im Hier und Jetzt überhaupt passiert. Und da gibt es ja diese Annahme, dass die, und das ist jetzt schon, hört sich ein bisschen verschwörungstheoretisch an, aber ist es nicht gemeint, dass die Wahrheit natürlich nie wirklich faktisch existiert. Die Wahrheit bilden wir uns jeden Moment neu. Wir bestätigen sie uns immer, so wie wir denken, dass die Wahrheit ist. Deswegen ist es eben auch so, dass mir Menschen, die zu mir sagen, das ist die Wahrheit, schon mal obskur vorkommen. Das bedeutet, die Wahrheit wird geformt in uns, in unserer Wahrnehmung sozusagen, in unserer Sicht auf die Welt. Und die ist sehr stark davon abhängig, wie wir früher geprägt worden sind im Elternhaus. Und vor allen Dingen, daran glaube ich ganz fest, wie sehr uns erlaubt worden ist, Meinungen, die vielleicht im Elternhaus gefestigt waren, zu überprüfen und eigene Meinungen zu bilden. Und jetzt ist es, wenn das zum Beispiel nicht so stark erlaubt war, dann haben wir natürlich auch Schwierigkeiten, die Meinungen anderer Menschen, die konträr zu unserer sind, zu akzeptieren, weil die dann eine große Bedrohung darstellen. Weil wir nicht wirklich in der Lage sind, andere Meinungen zu akzeptieren und sie erstmal zu verarbeiten, ohne eine Abwehrreaktion zu produzieren, weil wir unsere Glaubenssätze aufrechterhalten müssen. Das heißt, je flexibler unsere Glaubenssätze sind, desto eher sind wir in der Lage, andere Meinungen zu akzeptieren und darüber nachzudenken. Je starrer unsere Glaubenssätze sind, und das hängt damit zu tun, wie sehr wir uns erlaubt worden ist, diese auch mal in Frage zu stellen, je besser können wir damit umgehen, wie andere Leute über die Welt denken. Und jetzt kommen wir, um den Kreis zu schließen, zu Social Media. Weil du selber weißt es, wir werden sozusagen in unserer Meinungsbildung nun beeinflusst von Algorithmen. Und diese Algorithmen sind darauf zugeschnitten, eben das, was ich eben geschildert habe, zu unterbinden. Die sind ja darauf zugeschnitten, genau das, was wir denken, uns immer wieder vorzuspiegeln. Entweder das oder extrem andere Meinungen uns sozusagen in unsere Timeline zu spülen. Und auf der einen Seite werden wir also ständig darüber bestärkt, dass die Welt, wenn wir zum Beispiel denken, ja, politisch irgendwie, das ist alles, die haben alle keine Ahnung, die jetzt an der Macht sind, die machen alles falsch, die wissen nicht, wie Wirtschaft funktioniert, die wissen nicht, was man machen muss, um auf dem globalen Markt zu bestehen und uns das ständig reingespült wird, dann verfestigt sich das und wir haben keine Möglichkeit mehr, das zu überprüfen, weil wir uns in großem Maße digital mit Informationen versorgen.
Ja, und weil man ja auch wahrscheinlich oft in seiner eigenen Bubble gefangen ist. Genau. Also wenn du jetzt deine Social-Media-Follower anschaust oder so, die sind wahrscheinlich eher, wenn man das eine Statistik anlegt, eher mit dir finden mehr Schnittmengen als keine Schnittmengen. Und das ist ja auch das, weil guck mal, es wird aus dem Zusammenhang oft auch Sachen rausgerissen. Jetzt hatten wir alleine kurz mal Alice Weidel bei uns im Gespräch drin. Jetzt sagst du, wird schwierig, politische Meinung. Jetzt ist gleich theoretisch, was ich damit sagen wollte, ist nur mit Alice Weidel einen gemeinsamen Nenner zu finden. Gar nicht politisch, sondern ich glaube, mit der kannst du dich einfach auch vielleicht über Mallorca unterhalten oder über ihre Karriere vor der Politik oder so. Ohne politisch, weil politisch, muss ich sagen, geht mir so einiges natürlich auch auf den Keks. Aber eine Sache glaube ich auch, weil du sagst so, die können das nicht oder so. Ich habe schon ganz viel in irgendwelchen Vereinen, Verbänden und so gearbeitet. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, wie Politik funktioniert. Du kannst die beste Idee auf Gottes Erden haben. Wenn du da zwei Arschgeigen sitzen hast, die das nicht wollen, dann kannst du es vergessen. Und dadurch, dass unsere Politik ja nur auf Kompromissen aufgebaut ist und du musst alle abholen und alle, also ich möchte auf gar keinen Fall mit Politikern tauschen. Ich könnte es auf gar keinen Fall, geschweige denn irgendwie nur besser oder irgendwas. Ich möchte jedem da eine faire Chance geben, aber auch das heutzutage. Ich habe alleine, wenn du mal sagst, Mensch, ich finde den Friedrich Merz echt okay, ich glaube, der kann das. Na, um Himmels Willen. Also du wirst ja fast gelyncht da draußen. Und das war, ist so ein Thema. Woran liegt das? Wann hat das irgendwann mal aufgehört, dass man, ich meine, du bist ja ähnlicher Jahrgang wie ich. Wir sind doch damals zur Schule gegangen. Man wusste, welche Eltern SPD wählen. Man hatte die CDU-Kinder dabei. Damals war es ein bisschen einfacher. Dann kamen irgendwann mal die Grünen-Kinder dazu. Und das war es eigentlich. Eigentlich gab es ja noch, und dann kam aus Versehen noch ein bisschen FDP. Aber das war ja unsere politische Landschaft. Und die war uns eigentlich allen relativ egal. Also wir waren mit allen gleich befreundet. Für uns war Religion überhaupt kein Thema. Also wenn ich an meine Basketballmannschaft zurückdenke, da hatten wir Moslem dabei, da hatten wir Juden dabei, da hatten wir Atheisten dabei, Katholiken, wir hatten alles dabei. Wir haben uns da nie drüber unterhalten.
Nee.
Und es war auch so scheißegal.
Ja.
Aber wann kam das auf? Also was, wann kam das auf, dass wir verlernt haben zuzuhören und andere Meinungen zu akzeptieren?
Glaube, verschiedene Faktoren sind dazu, haben dazu geführt. Erstens, ich glaube, ein Überangebot an Medien. Ich glaube, der Mediensektor global hat sich so wahnsinnig erweitert, dass es einfach wesentlich mehr Medien gibt und wir wesentlich mehr Medien konsumieren. Medien sorgen für Meinungen und Medien haben alle eine persönliche Meinung. Und das heißt, wir werden mit immer mehr Informationen versorgt, die wir uns spät früher gar nicht holen konnten und die wir auch nicht hatten. Und die auch dann irgendwie ein bisschen vielleicht objektiver geprägt waren oder es uns nicht so aufgefallen ist, dass sie vielleicht subjektiv geprägt waren. Das glaube ich. Dieser Medienapparat, der globale, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Braucht man auch gar nicht global sehen. Wir haben heutzutage in Deutschland 5, 6 Talkshows die Woche, die alle gefüllt werden müssen, die alle irgendwie vorkommen müssen dann in der Nachbetrachtung auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer. Und das sorgt dafür, dass immer mehr eskaliert wird, auch in diesen Diskussionen, und dass immer härtere, polarisierendere Meinungen sozusagen dort vertreten werden, die dafür sorgen sollen, dass diese Shows auffallen. Da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Das Zweite ist, und das weiß ich noch nicht ganz genau, wie das stattgefunden hat, dass es ja auch gesellschaftlich so ist, dass wir uns immer mehr in unserer Bubble sozusagen aufhalten. Habe mich gestern gerade wieder mit einem Freund unterhalten, wir haben uns auch über die AfD unterhalten, habe ich ihm auch gesagt, ich kenne persönlich keinen einzigen Menschen, der die AfD wählt. Und er hat gesagt, ja, ich auch nicht. Und ich habe gesagt, das ist irgendwie, wie kann das sein? Ich
Wahrscheinlich
meine,
ist da
diese.
schon einer dabei.
Ja, da ist wahrscheinlich schon einer dabei, genau. Und jetzt kommt es nämlich zum alles entscheidenden Punkt. Diese Leute outen sich wahrscheinlich nicht, weil sie Scham empfinden, weil natürlich ganz moralisch immer darüber gesprochen wird. Es wird ultramoralisch immer über Politik gesprochen mittlerweile. Und Moral ist so eine Sache, ne? Also wenn wir in dieser Theorie, diesem Konzept, das ich gelernt habe, da gibt es diese vier Grundsätze. Ich bin okay, du bist okay, ich bin nicht okay, du bist okay, du bist okay, ich bin nicht okay, oder ich bin nicht okay, du bist okay. Also so vier Grundhaltungen. Und wenn ich zu einem Menschen sage oder ein Mensch sich, wenn er seine Meinung sagt, nicht mehr okay fühlt sozusagen, dann geschieht in uns intern ein Prozess, der nicht gesund ist. Weil wenn wir uns nicht okay fühlen, wenn wir uns nicht korrekt fühlen und wenn wir uns nicht so fühlen, dass wir moralisch integer handeln, dann haben wir auch Probleme, unsere Meinung zu sagen. Und ich glaube, dass die politische Diskussion und die gesellschaftliche Diskussion so toxisch geworden ist, dass Menschen zum Beispiel, die die AfD wählen, die ich persönlich kenne, sich aber nicht trauen, darüber zu sprechen, es nicht erwähnen und dann eben diese Diskussion darüber, warum, weshalb, warum machst du das, warum wähle ich das, was ich wähle, warum wählst du das, was du wählst? Und das kann man ja auf Augenhöhe besprechen. Was ist dein Problem mit der Politik gerade? Was ist mein Problem mit der Politik? Was möchte ich ändern? Und dann ist man ja schon im Diskurs sozusagen. Aber dazu darf man natürlich die andere Person nicht abwerten sofort und sagen, ja, nur weil du die AfD wählst, will ich mit dir nicht mehr sprechen.
Ja, vor allem, das ist ja auch so wichtig zu wissen, wie ticken andere Menschen? Das finde ich todesinteressant. Also, genau. Wenn mir jetzt jemand mit voller Überzeugung sagt, er wählt die Grünen, dann wird das ja einen Grund haben. Und demjenigen dann Intelligenz absprechen oder sonstige Sachen, das finde ich ein absolutes Unding. Das Einzige, was ich finde, ist, momentan hat sich unsere politische Landschaft so wahnsinnig vermischt. Das ist alles irgendwie so ein Einheitsbrei. Als wir groß geworden sind und wir haben eine Talkshow gehört, da wusstest du, wenn einer was gesagt hat, zu welcher Partei der gehört. Das hat man man wusste das irgendwie von ihrer klaren Positionierung. Wenn du jetzt jemanden von der SPD hörst, kennst den nicht, weißt du nicht, wo du den hintun sollst. Du weißt auch nicht von der CDU, du weißt teilweise nicht mal mehr von den Grünen, wo die hingehören. FDP hat sich leider in Luft aufgelöst, also ich war durch und durch immer FDP, das war auch so meine Partei, mit der ich mich am meisten identifiziert habe. Ja, wo sind diese klaren Kanten? Warum ist das so eine verlaufene Geschichte? Und was du auch gesagt hattest, warum hat man immer so eine feste vorgegebene Meinung? Als du mir damals gesagt hast, also ist dieses neue Begriff, es triggert ja ein, ja? Du hast gesagt damals von wegen, also meine Kinder gehen ins Columbia-Bad und da ist nichts. So nach dem Motto, ich gebe das jetzt mal so grob wieder und die fühlen sich da sauwohl und alles ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, das muss ich mir selber angucken. Da muss ich selber ins Columbia-Bad und das machen. Ich wäre weit davon entfernt, dich jetzt zu sagen, ey, du bist doof, hast ja keine Ahnung, fahr mal dahin oder Polizeischutz oder also so dieses so rauskotzen auf Social Media Sachen und dann auch Leute immer sofort mundtot machen. Anstatt zu sagen, Henrik, ich glaube, ich würde es wahrscheinlich anders sehen, aber ich muss mir das angucken, weil sonst kann ich nicht sauber mit dir diskutieren.
Ja, also da muss man natürlich, okay, ganz kurze Einführung nochmal. Ja. Wir haben auf Facebook einmal so einen Dialog gehabt und du hast eine Statistik über Neukölln.
Genau, Neukölln war es,
aus Neukölln gepostet über die Kriminalität, auch von Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich habe gesagt, ja, okay, kann sein. Ich kann nur sagen, aus meiner Realität, weil ich wohne am Hermannplatz und meine Kinder gehen oder ich auch ins Columbia-Bad, dass auf jeden Fall zwei Sachen. Erstens, das Bild, das in Medien von diesem Bad geprägt wird in Deutschland, so nicht stimmt. Aber natürlich, es schon stimmt, dass dort ein Sicherheitsdienst vor der Tür steht, dass man die Taschen durchsuchen lassen muss und dass man nur mit Personalausweis reinkommt. Das stimmt auf jeden Fall schon. Das werde ich auch zugeben, auf jeden Fall. Trotzdem gehen meine Kinder dahin, sie fühlen sich sicher und wir haben dort noch nie einen Vorfall erlebt. Gleichwohl ist es so, dass ich die letzten Jahre immer mit meiner Kollegin von der Nowhere Academy in Hessen, mitten in Hessen sozusagen Workshops gegeben habe. Dort sind wir ins Freibad gegangen und das war natürlich eine komplett andere Welt für uns. Also du hast ein Ticket gekauft, bist reingegangen, fertig. Und es war natürlich ein ganz anderes Publikum in diesem Freibad, als es in Neukölln ist. Gar keine Frage. Und ich würde auch sagen, du kannst trotzdem in dieses Bad gehen, Gregor, und trotzdem würdest du sagen, ja, das stimmt, das ist jetzt nicht wirklich unsicher, aber mein Ding ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Und das kann ich auch verstehen.
Du, ich bin ja Berliner, ich bin ja 94 weggegangen aus Berlin und ich muss sagen, Berlin war damals die schönste Stadt der Welt für mich. Ich sag mal vor Mauerfall noch. Da war, also weißt du, das war so eine kleine, beruhigte Insel. Ich bin Baujahr 71. Jeder meines Jahrgangs kannte sich. Man ist in die gleichen Läden gegangen. Jeder hatte mit jedem Kontakt. Man wusste, an welchen See man geht. Man wusste, also, und das hat auch alles funktioniert ohne Handy.
Auf jeden Fall.
Du bist sogar ins Schwimmbad gegangen, wenn es geregnet hatte, weil du wusstest, die anderen gehen da auch hin. Du triffst dich trotzdem. Und das war wirklich schön. Und unser Hauptthema, ich glaube, dass dieses ganze Social Media, dieses ganze Online-Formate, ich glaube, dass die wahnsinnig viel kaputt gemacht haben. Von unserer Kommunikation, von der Streitkultur, von diesen ganzen Sachen. Weißt du, wir waren auch als Jugendliche komplett unterschiedlicher Meinung. Und wir hatten reiche Freunde, wir hatten arme Freunde, wir hatten welche, die hatten immer den neuesten Sachen, die anderen hatten die alten Sachen von ihren Geschwistern aufgetragen, aber wir waren trotzdem irgendwie alle zusammen. Und auch politisch gab es da nie eine Diskussion. Und selbst wenn man dann mal so sagt, deine Eltern wählen CDU, das war dann so ein bisschen der Sprech, den man von zu Hause mitbekommen hat. Aber das war auch dann okay. Ja, oder?
Jeden Fall.
Also das Einzige, womit ich gehänselt worden bin, da habe ich auch echt drunter gelitten. Ich war Legastheniker, ich konnte nicht gut schreiben und nicht gut lesen. Kann ich heute noch nicht. Das hat mich fertig gemacht. Da wurde teilweise drauf rumgehackt und dass ich nur auf der Realschule war und die anderen Abitur hatten. Das war bei uns das einzige Konfliktpotenzial.
Ja, ich war, genau, ich bin übrigens auch ein Realschüler. Und ja, kann ich absolut bestätigen. Und ich glaube, durch die Erfindung von Steve Jobs 2007 oder von Apple sozusagen, des Smartphones, also das Internet an sich ist ja schon eine krasse Veränderung der Gesellschaft gewesen, aber durch die mobilen Geräte und Apps und Social Media, die dann ja damit einhergingen sozusagen, hat sich die Gesellschaft in einem Maße verändert. Ich habe heute gerade einen Artikel gelesen. Ich habe so ein New York Times-Abo, da hat ein Psychologe darüber gesprochen, was Handys eigentlich auch auslösen, also wie wir mit Gefühlen umgehen, wie wir selber Gefühle lernen, als Menschen zu regulieren. Aber Handys durch diese digitale Art der Kommunikation und den digitalen Umgang uns eigentlich die Fähigkeit, Gefühle zu regulieren oder mit Gefühlen umzugehen, uns zu äußern sozusagen, uns zu offenbaren, uns immer mehr abhanden geht. Ich glaube, das sind Faktoren, die wir alle immer noch unterschätzen und die, und da sind wir wieder bei der Politik übrigens, die auch überhaupt nicht thematisiert werden. Ich habe zwei Kinder, 12 und 15 Jahre. Medienerziehung. Es wird darüber geredet, ganz ehrlich gesagt, Gregor. Es wird nichts gemacht.
Ja, gar nichts.
Politiker, nichts wird gemacht. Ganz ehrlich gesagt, Politiker, dieses Riesen, meiner Meinung nach, Riesenproblem, Social Media. Umgang in Medien für Kinder, wie wollen wir damit in Zukunft umgehen? Und ganz ehrlich gesagt, habe ich ja mittlerweile das Gefühl, du kannst gar keine Politik mehr machen im Zeitalter von Instagram, Twitter, TikTok und so weiter. Weil, also alles, was du als Vorschlag bringst, sei ja auch noch so vernünftig teilweise, wird ja durch eine mit Mediensturm sozusagen komplett von allen Seiten beleuchtet. Und natürlich kannst du an allem einen Fehler finden, auf jeden Fall. Und auch immer die Seite beleuchten, warum das nicht funktioniert. Und das ist zum Beispiel etwas politisch gesehen, was ich früher als völlig anders empfunden habe. Da wurden Vorschläge gemacht, die wurden diskutiert. Und sie wurden aber nicht von vornherein in der Social Media Blase eigentlich schon komplett zerstört. Und insofern frage ich mich manchmal, ob Politik überhaupt noch möglich ist, sozusagen in diesem Zeitalter der digitalen Kommunikation.
Ey, schau mal, die haben sich natürlich damals auch alle an die gewissen Spielregeln gehalten. Die hatten ein gewisses Korsett und in dem haben sie sich bewegt. Und heutzutage ist es ja so, um wieder das Beispiel der AfD zu sagen, die sind ja auf TikTok ohne Ende erfolgreich, und
Jeden
geben
Fall.
Vollgas. Und während sich die anderen Parteien noch mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen, sagt die AfD, scheiß drauf, wir geben einfach Vollgas und machen einfach. Also die spielen halt alle mit unterschiedlichen Richtlinien, was die einen sich trauen. Und das ist auch so, ich bin hier relativ viel bei Vorträgen, da geht es dann so um Social Media oder KI und sowas alles. Und diese typisch deutsche Frage, ja, was ist denn mit dem Datenschutz von Landen, wenn... Wirklich, ich kann immer nur wieder sagen, auch jetzt pauschalisiere ich und polarisiere ich. Scheiß auf Datenschutz. Du postest dein ganzes Leben, du machst Online-Banking, du hältst deine Kinder in die Kamera, auch das pauschalisiert. Und du machst dir Gedanken, wo deine Daten landen? Das ist scheißegal, ob die beim Chinesen landen oder nicht. Weißt, es ist so, wer sich damit, wen es stört, der darf es nicht tun. Aber wer es benutzt, und jetzt erzähle ich dir noch ein lustiges Beispiel. Jetzt ist ja die ganze Welt ist ja mit ChatGPT gerade unterwegs, um nur eine KI-basierte Sache zu benutzen. Und auch da muss man total aufpassen. Ich sage dir jetzt zwei Beispiele. Ich habe eine Akte hochgeladen, da ging es um eine Klage. Nicht ich, so. Und dann sagen die, oh, das ist ja super und da hast du ja richtig gute Chancen. So, und dann sage ich, nee, wir sind die, die verklagt werden. Ach so, ja, und plötzlich, also, weißt du, so, egal wie du fragst. Dann
Genau.
sitze ich gestern mit meiner Frau im Auto und ich habe ihr gesagt, bei uns gab es früher mal Leber mit Apfelmus. Und
Ja.
meine Frau, oh, Innereien und nee und so. Da sage ich, du, ich glaube, Innereien sind echt gut zu essen. Also ich mag gern. Und dann sagt sie, warte, wir fragen ChatGPT. Dann sagt sie zu ChatGPT, warum sollte man keine Innereien essen? Dann sage ich, nee, du musst doch richtig reinfragen. Vor- oder Nachteile von. Und das will ich symbolisch dafür ausdrücken. Wenn ich jetzt reinspreche, du bist doch bestimmt meiner Meinung, dass deutsche Schwimmbäder deutlich unsicherer sind, als wenn ich frage, also wie frage ich?
Genau.
Und das
Ja,
ist, und auch dieses so, ich sage jetzt irgendwas, mit Robert Habeck kann man Bier trinken gehen, dann reißen die Leute raus, der geht mit den Grünen Bier trinken, der findet die voll toll. Aber dieses einmal noch hinterfragen, wieso willst du mit dem Bier trinken? Ich glaube einfach, der kann lustige Kinderbücher schreiben, würde ich mich gern mit ihm drüber unterhalten. Jetzt spinne ich mal irgendwas.
ja.
Einfach mal eine objektive Rückfrage, ohne gleich draufzuhauen.
Jeden Fall. Ich glaube, übrigens hat Robert Habeck auch, als er da seinen Rückzug sozusagen vor 2 Monaten, glaube ich, ne, hat er ja so ein Interview gegeben, dass er jetzt nach Amerika geht und dort forscht. Da hat er ja auch sozusagen die deutsche Medienlandschaft sehr stark kritisiert, so, und hat gesagt, naja, ich würde gerne etwas verändern, aber irgendwie ist es auf jeden Fall sehr schwer, wenn Meinungen sofort auseinandergerissen werden und nicht mehr objektiv sozusagen betrachtet werden. Das nur nochmal am Rande. Also er hat das auf jeden Fall auch so gesehen und ich glaube, man kann mit ihm auf jeden Fall ein Bier trinken, weil ich glaube, dass es ein intelligenter Mensch ist und man sich kultiviert mit ihm unterhalten kann. Und das nächste, was es dazu zu sagen gilt, ist, ich verstehe ja nicht, also ich habe mich gestern mit einem Freund unterhalten. Getroffen. Und der macht ganz viel mit so, der macht Buchmarketing. Also der hat von Coaches und Trainern und Leuten, die auch Wissenschaftlern zum Beispiel, die sich mit einer Thematik beschäftigen und darüber ein Buch schreiben wollen, die betreut er sozusagen. Deswegen hat er unheimlich viele Themen, die gerade aktuell sind, auf dem Schirm und kann darüber was sagen. Und dann hat er gesagt, es gibt so Studien oder Meinungen und Prophezeiungen, dass KI dafür sorgen wird, dass in 10 Jahren 20 bis 30% des Mittelstandes ohne Arbeit sein werden. Jetzt mal ganz davon abgesehen, ob das wirklich so kommt oder nicht, frage ich mich, wer kann daran ein Interesse haben? Dass so viele Menschen, Mittelstand, der Motor der Wirtschaft sozusagen, arbeitslos werden. Und wieso tut man da nichts dagegen? Also wieso lässt man die Entwicklung, technologische Entwicklung laufen, 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 ohne etwas dagegen zu tun und riskiert womöglich, dass diese Entwicklung dann stattfinden wird mit ja unglaublichen gesellschaftlichen Verwerfungen, die dann damit einhergehen würden. Und nochmal die Frage, wer kann daran ein Interesse haben? Also wenn ich mir an die Nutzung von KI angucke, da gibt es ja diesen ganz tollen Satz, I don't want artificial intelligence to do my art. I want an artificial intelligence to do my laundry and I want to do my art,
Ja,
sozusagen.
klar.
Also wieso lässt man KI so viele Aufgaben übernehmen, sozusagen, die dann dafür sorgen werden, dass sehr viele Menschen dann diese Aufgaben nicht mehr machen können und diese Menschen ja dann aber auch irgendwas machen müssen.
Also was ich glaube, ist, dass dieses, ja, es kommt darauf an, welcher Mittelstand. Was ich relativ sicher bin, dass diese ganz normalen, ich nenne es jetzt mal diese Studentenjobs, die du immer hattest, wo du irgendwo einen Studenten auf 450-Euro-Basis oder wie das da heißt, angestellt hast, dass der für dich irgendwas recherchiert. Diese ganzen Sachen, das wird wegfallen. Das brauchst du nicht mehr. Ich glaube auch, dass was wegfallen wird, ist so das Thema Banken, Versicherung, all diese Sachen, weil heutzutage kannst du halt durch die ChatGPTs dieser Welt dein Leben mit vielen Sachen wirklich viel, viel einfacher machen. Aber das Wichtigste ist, dass du richtig reinfragst. diese Maschine kann nicht alles. Und wenn du falsch reinfragst, kriegst du halt auch falsche Antworten. Nur, jetzt um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben uns langsam dahingehend entwickelt, dass wir nur noch zugucken und hoffen, dass dieser Kelch an uns vorübergeht. Und wenn wir jetzt etwas so Plastisches hingeschmissen bekommen, wir glauben, dass 30% des Mittelstandes das ist, oft passiert uns halt selber irgendwie nichts. Weißt du, wir hören aktuell, jeder fünfte Job ist davon betroffen, Automotive. Solange uns das nicht wirklich selber irgendwie betrifft, gucken wir immer nur zu und können mit diesen ganzen Aussagen gar nichts anfangen. Und meistens kommt es sowieso anders als gedacht. Und ich hatte gestern Lanz und Precht gehört und da hatte der Precht was ganz Schlaues gesagt. Er sagt, ich lasse lieber Pyramiden bauen, als die Leute irgendwie in die Arbeitslosigkeit oder so zu schicken. Es wird vielleicht irgendwelche Jobs erfunden werden, so wie jetzt, wenn du in Dubai bist, bist in so einem normalen Restaurant, dann arbeiten da 10 Leute. Bei uns wäre es einer. Vielleicht wird sowas passieren, dass du halt einfach wieder mehr Qualität bekommst, besseren Service. Also ich versuche es.
Ja, könnte.
Ich versuche immer, die Sachen alle möglichst positiv zu sehen. Wir leben viel zu sehr damit, mit diesem Thema Angst machen, oder? Also alles wird heute nur
Auf
noch mit
jeden
Angst
Fall.
machen gemacht und die Leute glauben es halt auch sofort. Also um bei
Auf
unserem
jeden
Beispiel
Fall.
zu bleiben, deutsche Schwimmbäder sind unsicher. So, das ist eine steile These. Ich glaube, da hat sich was verändert, ja, aber nicht überall.
Genau.
Und da muss man vielleicht dann genauer hingucken und auch mal eine Lösung finden, die vielleicht auch unbequem ist. Oder ich weiß es nicht. Es ist
Ja,
schwierig.
genau. Auf der einen Seite, ja, auf jeden Fall. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, also ich habe keine Angst vor KI zum Beispiel. Also, weil, wie du schon sagst, es wird kommen, wie es kommt. Wir sollten damit auf jeden Fall be sehr bewusst umgehen und gucken, wo man das einsetzt, wo das hinführen kann. Und es ist natürlich, wenn man solche Zahlen hört und darüber diskutiert, dann ist es natürlich schon so, dass sehr viele Menschen sich dann irgendwie auch fragen, auch angstvoll, okay, was ist denn da mit meiner Zukunft sozusagen? Das kann man ihnen ja nicht verdenken. Auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, genau, man könnte ja dann auch Angst vor Schwimmbädern haben sozusagen. Und da ist es dann immer sehr gut, sich einmal selbst zu überzeugen, wie es eigentlich wirklich aussieht. Und wenn man sich selbst überzeugt, ist dann die Gefahr meistens gar nicht so groß, wie man ursprünglich mal dachte. Und nach wie vor ist es so, dass ich mich auch frage, genau, ich sehe das schon, also ich benutze KI nämlich auch relativ häufig und bin auch offen sozusagen den Impulsen gegenüber, die sie mir gibt, weil wenn ich zum Beispiel einen Workshop konzipiere, dann mache ich das mittlerweile so, dass ich einfach nur so die Themen reingebe und mal gucke, was ausgespuckt wird von der KI. Auch relativ ungenau. Und teilweise ist es mir dann so gegangen, dass ich gedacht habe, was soll das denn jetzt? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und dann habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man das mal so probieren. Weil es eben ein völlig anderer Ansatz ist, den ich bis jetzt noch gar nicht hatte. Und man schon merkt, dass dieses Etwas dort so auch nicht so richtig Erfahrung hat damit, aber Inputs gibt, die einen auf jeden Fall selber wieder zum Denken anregen.
Das
Das muss
auch
ich
als
sagen.
absoluten Sparringspartner, die
Ja.
KI. Aber ich glaube, da sind wir uns ähnlich. Du bist offen für Neues. Und wenn da jetzt etwas kommt, eine richtig steile These, dann wischst du die nicht einfach weg und sagst, ja, Bullshit, das war schon immer so, das lassen wir jetzt. Sondern du guckst vielleicht noch mal genauer hin oder beschäftigst dich damit. Und ich glaube, das ist wichtig für die Zukunft. Und es gibt diesen Spruch so, starke Zeiten machen schwache Menschen. Und schwache Zeiten machen starke Menschen. Und ich glaube, wir sind gerade in so einem Umbruch. Wir brauchen jetzt gerade wirklich starke Menschen. Wir sind richtig doll in so einer Umbruchsphase. Und wir müssen jetzt, glaube ich, alle echt mal, ja, nicht nur polarisieren, sondern wirklich auch mal die Ärmel hochkrempeln und irgendwie auch mal unbequeme Wege denken, was wir uns oft aufgrund dieser Moralkompass verwehren. Einfach mal so hinhören. Und es gibt ja auch diese Sache, die auch keiner gerne ausspricht. Wenn du 10 Menschen hast und die haben eine Meinung und man lässt die abstimmen und 7 sind für etwas und 3 sind dagegen und du dann immer die Meinung der 3 Leute aber berücksichtigst und die durchsetzt, dann hast du irgendwann einfach eine ungute Stimmung in der Gruppe. Und das ist momentan halt gerade einfach so, wenn man sich anguckt, wie ist unsere Politlandschaft aufgestellt, wer wird wie gewählt, dann darf man einfach einige Sachen nicht komplett tabuisieren. Sei es die Linke, und mit denen habe ich wirklich nichts zu tun. Ich habe auch nichts mit der AfD zu tun. Aber man muss sich trotzdem mit beiden Seiten konkret auseinandersetzen. Und ich kann nicht nur sagen, Heidi Reichenegg ist doof und scheiße und die lehne ich ab, sondern warum hat sie so viele Fürsprecher? Und warum ist das so? Warum rennen immer mehr Leute zur AfD? Und meine Meinung ist, so haben wir ja damals auch unsere Reibereien bekommen, das Hauptthema da draußen ist nicht die Inflation, ist nicht die Arbeitslosenquote, ist nicht irgendwas, sondern das Hauptthema gefühlt, nicht statistisch, gefühlt ist aktuell, wie gehen wir mit dem Thema Ausländern, Migration und diese Einwanderungspolitik um. Ich glaube, das ist momentan der Schlüssel, um Politik so zu machen, dass du auch Leute wieder abholst. Wenn du denen erzählst, es geht um ja, Inflation und so, das holt die Leute nicht ab. Du kennst ja diese ganzen Sachen. Warum sind unsere Weihnachtsmärkte geschützt? Weißt du, darüber können die sich auslassen und beschimpfen und alles. Du findest kaum ein Forum, wo drin steht, fühlst du unsere Inflation?
Ja, das stimmt. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich hatte gestern ja auch eine sehr interessante Unterhaltung und dieser Mensch meinte, er glaube, dass es ganz ehrlich gesagt gar nicht so sehr um Migration geht, ganz ehrlich gesagt, sondern dass ich glaube, grundsätzlich geht es um eine sich sehr, sehr stark durch technologische Entwicklung, die uns als Gesellschaft schon in gewisser Weise vor sich hertreibt, um eine extrem sich stark verändernde, nicht nur deutsche oder europäische Gesellschaft, sondern eine globale Gesellschaft. Das heißt, wir merken ja, wir haben neue Verschiebungen auf der Erde. Unsere Freunde in Anführungsstrichen, verhalten sich manchmal gar nicht mehr so wie unsere Freunde. Unsere Feinde sind so ein bisschen, auch in Anführungsstrichen natürlich, sind gleich geblieben. Es gibt neue Player auf der Welt, die wir früher vielleicht nicht so auf der Rechnung hatten, die sehr, sehr mächtig sind. Und irgendwie entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass in der Welt, so wie sie sich verändert, vor allen Dingen für Ältere, und also da wären wir eigentlich prädestiniert, muss man sagen, der Eindruck, dass man sich fragt, okay, wenn die Welt sich so verändert, wo ist dann mein Platz eigentlich da drin? Und wie kann ich in dieser Arbeitswelt, die sich durch KI verändert, in dieser Welt durch starke Migration, die sich einfach optisch und auch gesellschaftlich eine andere Gesellschaft sozusagen darstellt, wie finde ich mich da wieder? Und wie wird das reguliert? Wie wird das organisiert von unserem Staat sozusagen, ne? Und da gibt es, glaube ich, sehr wenig Antworten. Da wird viel laufen gelassen. In der letzten Zeit wurde viel laufen gelassen, ohne dass irgendjemand politisch wirklich Handlung übernimmt oder Führung übernimmt und sagt, ich habe einen Plan, ich schilde euch meinen Plan, so sehe ich das. So sehe ich das, so stelle ich mir das vor. Und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall verlassen, dass ich das so mache. Ich glaube, damit wäre vielen Menschen schon geholfen. Und in gewisser Weise tut das die AfD natürlich leider, indem sie aber einfach nur sagt, wir machen alles anders, aber ohne eine wirkliche Alternative anzubieten.
Ja, es geht, finde ich, auch ein bisschen darum, dass es heutzutage so einfach ist, mit einigen Meinungen rauszugehen und dafür kriegst du möglichst viele Likes, wo dir aber auch nichts passiert. Und das ist, finde ich, das. Die Leute gehen gar nicht mehr dahin, wo es weh tut, sondern wenn ich jetzt sage, so, ey, super, und die Linken und bam, 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 dann kriege ich ganz viele Likes und super und toll. Oder ein Freund von mir postet irgendwie, ja, und Annalena Baerbock, mega Außenministerin, so. Dann ist es so relativ leise. Oder egal, wenn du halt so Meinung hast, so, weißt du, wenn du heutzutage gegen Israel bist, dann passiert dir relativ wenig da draußen. Aber sobald du für etwas bist, wenn ich habe als Beispiel, ich bin wirklich ein großer Amerika-Fan, ich hoffe, du auch noch, du warst ja da, also ich mag die amerikanische Mentalität und ich habe von meinem Kumpel die Mütze da geschenkt bekommen, Make America Great Again. Und das ist ja nun, braucht man nicht drüber reden, polarisiert wie blöd. Ich habe die aufgesetzt nach der Wahl und habe irgendwie gesagt, so, ha, und Amerika, und hab dir die Mütze auf. Woraufhin mir wirklich vier Leute die Freundschaft gekündigt hatten. Und dann denke ich so, what? Ich hatte doch nur eine Mütze auf. Und diese Sachen, du kannst zum Beispiel gegen Juden sein, aber es traut sich keiner zu sagen, ich bin gegen Moslem oder diese Sachen, weil sie da haben sie Angst um Leib und Leben. Es gibt so Sachen, ich kann sagen, ein Kumpel von mir, der läuft immer rum mit alles mit Donald Trump, das ist für ihn das größte Trigger-Ding. Den hasst er und er gepostet ist, arbeitet sich den ganzen Tag da ab und kriegt auch ganz viele tolle Likes. Aber wenn ich dann einmal drunter schreibe, so, ja, also du, ich fand das jetzt gar nicht so blöd, was er da gemacht hat, dann werde ich zugeschüttet mit schlimmen Beschimpfungen und so eine Sachen. Also, was ich sagen wollte, die Leute gehen heutzutage meistens so ein unkonventionellen Like-Weg, wo sie viele Daumen nach oben kriegen, als auch einfach mal zu sagen, du, ich stehe dazu. So wie du keinen Hass der AfD wählt, dadurch, dass ja jeder fünfte AfD wählt, werden wir mit Sicherheit welche dabei haben. Und ich würde mir wünschen, dass ich es weiß, wer das ist, damit ich mit denen auch mal reden kann.
Auf jeden Fall, das würde ich mir auch wünschen. Und zu dem, was du gesagt hast mit dem Magerhut und den Freundschaften, die gekündigt wurden. Also, ich meine, das sind ja Menschen, die du kanntest. Und da Freundschaft gekündigt ist ja keine Lösung sozusagen, weil ich meine, im besten Falle bist du ihnen ja etwas wert. Und dann würde ich immer fragen, warum hast du das gemacht und so wie, und sich einfach miteinander reden und sagen, ey, ganz ehrlich, Gregor, mich persönlich stört das aus den und den Gründen. Und dann könntest du auch wiederum damit umgehen, sozusagen. Und so mache ich das. Ich habe auch Freundeskreise, wo ja definitiv eine andere Meinung herrscht, als ich sie habe, sozusagen, zum Thema Migration. Aber ich würde nie jemanden verurteilen, sondern immer gucken, okay, wieso hast du jetzt diese Meinung? Ich habe diese Meinung. Und wie können wir da irgendwie noch zusammenkommen und auf was können wir uns einigen? Und dann ist es meistens so, dass schon sehr viel Übereinstimmung auch dann noch möglich ist, ganz ehrlich gesagt.
Bei reifen Menschen sollte das auch so sein. Was ich halt nicht mag, ist, es gibt ja immer diese gefühlte Wahrheit und dann gibt es die Statistik. Und mir nützt halt die Statistik nichts. Weißt du, ich habe drei Töchter. Und das ist wahrscheinlich gefühlt. Fühle ich mich nicht wohl, wenn die jetzt die öffentlichen Verkehrsmittel nehmen? Das ist jetzt sehr pauschal ausgedrückt. Aber wenn ich es mir wünschen könnte, möchte ich, dass die am liebsten Taxi fahren. Und nicht öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Und schon dreimal nicht in Berlin. So, das ist wahrscheinlich statistisch belegt, würde man sagen, Blödsinn. Aber gefühlt fühlt sich das mittlerweile unsicherer an. Und das müsste man einfach mal synchronisieren. Oder dass man auch darüber reden darf. Weil Gefühle von einem anderen dürfen ja nicht falsch sein, nur weil eine Statistik das widerlegt.
Absolut, da wäre ich mit dir absolut einer Meinung, weil wenn dann gesagt wird sozusagen, also ein Mensch hat dieses Gefühl, und dann wird gesagt, ja, aber die Statistik ist anders, du erzählst ja Quatsch. Das niemandem geholfen. Natürlich glaubt dann diese Person, dass sie nicht mehr das sagen darf, sozusagen, was sie denkt oder fühlt. Und das ist ja also auch obskur, dieses, ich darf nicht sagen, was ich denke, weil in dem Moment, wo sie Menschen das sagen, sagen sie ja das, was sie denken, sozusagen. Aber das ist ja damit nicht gemeint, weil du hast es ganz richtig beschrieben eben. Gemeint ist damit, dass man ein Bedenken äußert, ein Gefühl hat und dieses Gefühl abgewertet wird von außen sozusagen und man dann selber rumläuft mit, naja, dann scheine ich ja wirklich ein völlig falsches Bild zu haben oder ein falsches Gefühl sozusagen im schlimmsten Fall. Und ich glaube, da reagieren Menschen dann sehr, sehr ja, empfindlich drauf, wenn ihnen ein Gefühl abgesprochen wird.
Kann dir da die Schauspielerei oft helfen in Konfliktsituationen? Kann das ein Mittel sein, dass du liest ja Menschen dir das gegenüber und ich habe hier mir auch mal so aufgeschrieben, zum Beispiel, wie kann man eigentlich klar kommunizieren, ohne oft missverstanden oder aggressiv gedeutet zu werden? Kann Schauspielerei bei sowas helfen?
Ja, also diese Ausbildung, die ich gemacht habe, die war schon sehr grundlegend dahingehend, Verhalten von anderen Menschen zu lesen, einen tiefen Kontakt aufzubauen, zuzuhören, aktiv zuzuhören. Und das hat mich auf jeden Fall auch abseits meiner schauspielerischen Tätigkeit sehr, sehr stark geprägt. Und das setze ich auch ein, diese Technik, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich zum Beispiel zwei Menschen, die sich nicht verstehen, habe, um die wieder zum Miteinander reden zu bringen. Und da ist es ganz interessant, dass ich dann ganz oft damit arbeite, dass ich die eine Person neutral beschreiben lasse, was bei der anderen Person passiert. Also nicht schon eine Interpretation vornehmen lasse, sondern einfach nur sagen lasse, du sprichst sehr laut mit mir, anstatt dass ich die Person sagen lasse, du sprichst aggressiv mit mir. Und das führt dazu, dass man sich viel objektiver wahrnimmt und dann schon diese Ressentiments oder die Interpretation sehr stark verschwindet und man sich dann auf anderer Ebene begegnet. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss auch, dass man irgendwann natürlich ja, vielleicht schon klarer kommuniziert. Und darum geht's ja in der Schauspielerei sowieso. Also, dass man ganz klare Haltungen hat, wenn man jetzt eine Rolle spielt und die möglichst klar kommuniziert, sodass das Publikum weiß, was ist mein Charakter, was ist meine Figur, wie ist die gestrickt. Und ja, das wiederum bedeutet aber auch natürlich, dass wenn man natürlich kommuniziert man klar, wenn man seine Meinung zum Beispiel klar sagt. Da muss man aber damit rechnen, dass man eventuell auch auf Widerstand stößt. Und wie man dann wiederum mit dem Widerstand umgeht, ist für mich auch Teil der Kommunikation.
Wie kann man denn lernen, dass man einfach wieder lernt, zuzuhören? Also momentan ist es ja immer so, du willst deine 10 Punkte loswerden, ich will meine 10 Punkte loswerden. Man wartet immer nur drauf, bis der andere Luft holt, dann baller ich wieder mit meinen Argumenten dazu, dann hole ich wieder Luft, dann kriege ich die nächsten Argumente. Wann hört man denn nicht mehr zu, um zu sagen, warte mal, ich verstehe das gerade, was du sagst? Reflektiert es und geht vielleicht noch mal drauf ein. Oder lässt sich sogar auch überzeugen und sagt, du weißt du was, ich bin hier in die Geschichte reingegangen, wollte CDU wählen, aber du hast mir echt geholfen, ich will jetzt die Grünen. Das wäre ja Königsdisziplin. Aber
Ja.
das ist ja so, also
Oder CSU und Grüne.
und was auch immer, also so funktioniert ja normalerweise die Welt da draußen, dass man,
Auf jeden Fall.
also ein Umfeld prägt ein Jahr. Und wenn du
Ja.
jetzt, um mal bei meinem Basketball zu bleiben, das Beste, was man damals haben konnte, war ein Top Ten Low. Das war dieser Superschuh. Und jeder wollte Adidas haben. Und ob das Top Ten oder Superstar oder was auch immer, die wollte man haben. Also war jeder so ein bisschen auf den Brand Adidas eingestellt. Plötzlich gab es dann Nike und alle wollten Nike haben und so. Und so ist es ja, finde ich, auch so ein bisschen mit der politischen Meinung. In der Umfeld, in dem man sich bewegt, da möchte man gemocht werden, gleicht sich an, findet irgendwie gleiche Themen. Aber man hört, finde ich, auf, dann außerhalb dieser Gruppe sich zu informieren, vielleicht neue Impulse reinzugeben, sondern man bewegt sich in dieser Bubble.
Ich denke, du hast den ersten Schritt eben schon selber sozusagen geliefert. Und du hast ja gesagt, einmal hast du gesagt, okay, ich frage, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst du das, hast du, glaube ich, eben gesagt? Oder was genau hast du gemeint? Also, weil vorher hast du ja gesagt, ich will meine 10 Punkte loswerden, bedeutet, ich würde keinerlei Fragen stellen. Ich sende nur, ich sende, ich sende. Und das andere, was du eben gemacht hast, ist, ich frage sozusagen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, überhaupt sich Klarheit darüber zu verschaffen, was das Gegenüber meint. Und in dem Moment zeigst du ja auch echtes Interesse. Und wenn du Interesse zeigst, das heißt immer noch nicht, dass du der Meinung sein musst der anderen Person, aber du zeigst Interesse daran, was ihre Gedanken sind, was ihre Gefühle sind, und du hast dann auch eigentlich nur eine Chance zu gucken, ja, das verstehe ich womöglich sogar. Die Person hat Angst da und davor und äußert das dann in dieser Aussage. Aber sie hat eigentlich eine Angst davor und die kann ich sogar verstehen.
Wie siehst
das Zweite,
du? Ja, Entschuldigung, nee, erzähl.
Ja, das Zweite, was das ist aber auch schon sehr jetzt therapeutisch, glaube ich, oder beraterisch. Ich habe immer gelernt, dass, weil auch in der Beratung zum Beispiel, im Coaching, kann es ja auch natürlich passieren, dass du mit Meinungen konfrontiert wirst, die dich wütend machen. Und weil du hast ja alle möglichen Leute sozusagen, mit denen du arbeitest. Und was ein sehr probates Mittel ist, ich stelle mir diese Menschen, wenn sie eine ganz harte Meinung äußern, die mich triggert, stelle ich mir diese Menschen meistens als Kind vor und stelle mir so vor, okay, wie kann das entstanden sein, als Kind, dass diese Person jetzt diese Meinung äußert? Was hat sie eventuell von den Eltern zum Beispiel mal gehört, dass sie jetzt diese Meinung äußert? Und ob das jetzt wirklich so war als Kind oder nicht, ist eigentlich irrelevant. Aber allein die Tatsache, mir diese Mensch als Person, als kindliche Person vorzustellen und sie trotzdem aber ernst, genau, sie als Kind sich vorzustellen, hilft mir, sie im Hier und Jetzt ernst zu nehmen, aber einen vergebenderen und fürsorglicheren Blick auf sie zu gewinnen.
Das ist eine schöne Sache, die sehe ich übrigens auch mal so. Man ist das Kind seiner Eltern. Das genau. Ist so, das ist mein Lieblingssache. Was habe ich mir noch aufgeschrieben, was mir wichtig ist? Also, dass wir Meinung haben, immer noch, dass die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen, habe ich gerade schon gesagt. Körpersprache ist jetzt, glaube ich, das brauchen wir jetzt nicht wirklich, hat aber auch viel damit zu tun, dass Leute immer so oft übertrieben gestikulieren oder so. Das macht mich dann auch teilweise wirklich wahnsinnig. Was ich sagen wollte, aber auch dieses...
Es gibt sehr viel schlechtes Bühnencoaching, muss man mal sagen.
Naja, früher gab es ja diesen Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Und heute sagt man immer so, wer nichts wird, wird Coach.
Absolut.
Ich hatte ja über 2.500 Mieter bei mir damals in der Friends Factory. Und es gab dann so eine Zeit, wo plötzlich jeder Coach wurde. Und dann habe ich mir die Leute mal angeguckt und dachte so, boah, Alter, du kriegst irgendwie nichts gebacken und willst aber den anderen jetzt sagen, wie es alles immer besser läuft. Aber lassen wir das. Ich hab hier noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist. Wir sind ja Kinder der 80er Jahre und ich fand die übrigens spitzenmäßig.
Ja.
Lederkrawatte.
Auf jeden Fall. Ja, genau, Lederkrawatte.
Wo wir damals, finde ich, ein Fernsehen hatten oder konnten uns bedienen aus verschiedenen Formaten, wo wir auch irgendwie unsere Themen abgeholt bekommen haben. Das war so dieses, ich sag mal, so lineare Fernsehen der 80er Jahre. Jetzt haben wir so eine neue Fernsehlandschaft oder Medienlandschaft, die sich gefühlt für mich jetzt, ich bleib bei Gefühlen, nicht statistisch. Wie ist denn deine Meinung nach? Ich glaube, dass die Medienlandschaft sehr einheitlich geworden ist. Also sprich, in so einer Redaktion, wenn man genau gucken würde, dass die Statistik eingehalten ist, dass da in der Redaktion AfD-Wähler sind, dass die CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke gleich vertreten sind innerhalb eines Fernsehsenders, habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr so. Sondern es ist alles recht ein bisschen nach links gerutscht. Versucht es bitte für mich besser zu ordnen. Ich drücke es nur mit meinen Worten aus. Es ist etwas mehr nach links gerutscht. Und die Leute haben größte Angst davor, sehr, sehr konservativ rüberzukommen oder auch mal einen Moderator eine echt steile These rauszuhauen, für die er steht.
Ich glaube Folgendes. Ich glaube, dass in den 80er, 70er, 80er Jahren die politischen Journalisten auch ein anderes Kaliber waren, so ein bisschen. Ich glaube, das waren Menschen, die oftmals zum Beispiel durch den Krieg geprägt waren, die dann eine starke persönliche Entwicklung durchgemacht haben, sehr viel Widerstand auch selber erfahren haben, sich dann intensiv mit Politik auseinandergesetzt haben, sich auch wirklich was verändern wollten. Auch Politiker waren ein anderes Kaliber, meiner Meinung nach. Und die hatten einfach ein bisschen, die haben sich auch gestritten. Es gab ja Helmut Schmidt und Franz Josef Strauß. die total konträr waren zum Beispiel. Also diese politischen Lager gab es ja früher genauso wie heute. Und ich glaube, ich gebe dir recht. Also es hat auf jeden Fall den Anschein, als ob die Sender wahrscheinlich ein bisschen diverser, sehr erstaunlich, ja, weil so viel von Diversität gesprochen wird, diverser besetzt waren als heute und mehr Meinungen zugelassen wurden. Jetzt muss ich nur eine Sache sagen, und da kommen wir jetzt nochmal kurz zur AfD. Ich hatte aber trotzdem damals immer das Gefühl, auch in der Nachbetrachtung, ich habe mich noch nicht so mit Politik auseinandergesetzt wie heute, also ich habe schon das Gefühl, dass damals alle diese Politikerinnen und Politiker aber grundsätzlich Ja zur Bundesrepublik Deutschland gesagt haben, zur Verfassung und zur Demokratie und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich bin mir nicht sicher, zum Beispiel bei der AfD, und das sage ich auch ganz ehrlich, ob das dort in allen Teilen wirklich der Fall ist. Und das ist ein großer Unterschied, weil wenn du einfach ultra rechts bist, wie Franz Josef Strauß, aber grundsätzlich dieses Land führen möchtest, so wie es ist, ist das was anderes, als wenn du eigentlich als Ziel hast, diese Grundordnung zu zerstören oder in Frage zu stellen und eigentlich unter den Gesetzesmäßigkeiten und den Regeln, auf die wir uns alle geeinigt haben, eigentlich nicht mehr funktionieren möchtest und die für dich auch keine Rolle mehr spielen. Also insofern weiß ich nicht, ob das noch das Gleiche ist und wo diese Eskalation stattgefunden hat. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, wann das passiert ist.
Was ich glaube, was ein Thema ist, da gebe ich dir übrigens recht. Für mich ist immer die Grundvoraussetzung, dass man wirklich schaut, dass das Beste, muss einen Job machen und der heißt nur das Beste für mein Land. Und nicht, ich will wiedergewählt werden, ich will dies, das Thema greifen wir nicht an, ist unpopulär oder so, da gebe ich dir vollkommen recht. Was ich einfach festgestellt habe, ist, dass die Leute, die verstehen oft nicht, was dort gesagt wird. Also Thema Kommunikation, die so wahnsinnig wichtig ist. Ich kann dir nur so was sagen. Ich habe damals mal so eine Politsendung im Kopf gehabt. Da waren Gregor Gysi, da war damals noch eine Frauke Petri dabei, ein Christian Lindner. Boah, ich weiß es nicht. Und noch zwei irgendwie. Die einzigen, die du wirklich verstanden hast, wo als die Sendung vorbei war, wo du sagtest, das weiß ich noch, was die gesagt haben, war eine Frauke Petri und ein Gregor Gysi. Und ich meine, schlimmer geht's ja nicht.
Nee, eigentlich
Anführungsstrich.
nicht.
Also, wobei ich finde Gregor Gysi wahnsinnig sympathisch. Ich finde den
Ja,
irgendwie
ich
super.
auch.
Ich finde, das ist echt ein cooler Typ irgendwie. Aber die hast du verstanden. Und das ist so dieses Thema. Wann hat man aufgehört, dass man die Leute versteht? Weißt du, wenn dir jemand sagt, ja, wir setzen uns dafür ein, soziale Gleichberechtigung oder soziale Stärke, das versteht kein Mensch. Das kann ich nicht anpacken. Weißt du, die verstehen 18 Euro Mindestlohn, was schlimm ist. Das ist wir müssen wieder ganz klar kommunizieren. Wir hatten hier gerade einen Vortrag, da ging es um das Thema digitales Geld. Ich glaube, ich war der Einzige, der danach gesagt hat, ich habe nichts verstanden. Und zwar gar nichts, weil sich keiner getraut hat. Und ich sage einfach, du musst heutzutage Politik und alles erklären, als wenn das Publikum 5 Jahre alt ist.
Auf der einen Seite glaube ich, ja, gebe ich dir recht, es ist schon, man muss es extrem runterbrechen. Ich würde noch eine Sache zu diesem ganzen Komplex Politik, AfD und so weiter ganz kurz sagen. Und zwar fand ja 1989, ich meine, du bist ja auch Westberliner, wenn ich dich richtig verstanden
Genau.
habe. Und ich komme aus Hamburg, das heißt, wir kommen aus Westdeutschland sozusagen. Und es geht hier gar nicht um Ostbashing oder irgendwas. Aber 1989 gab es die Wiedervereinigung. Und wenn man sich jetzt diese politische Landkarte anguckt, mit Schwarz und Blau nach der Wahl im Februar sozusagen, könnte man ja auf den Gedanken kommen, dass die AfD eigentlich die allererste wirkliche Ostpartei ist, sozusagen. Also, wenn man sich diese politische Landkarte anguckt, dann ist das auf jeden Fall so, obwohl es natürlich kein Ostphänomen ist. Das will ich ja auch klarstellen. Und irgendwie gibt es ja diesen Typus, Menschentypus, rebellisches Kind, ne? Rebellisches Kind, dessen Bedürfnisse nicht gesehen werden, der aber nicht bereit ist, das zu akzeptieren, sondern aufbegehrt, immer für Ärger sorgt. Und der Umgang der Politik auch mit sehr vielem, was Ostbürger zum Beispiel auch mal gesagt haben, wie es ihnen im Westen ergangen ist, ist ja auch so ein bisschen so wie mit einem rebellischen Kind. Jetzt, manchmal denke ich irgendwie, dass die westdeutschen Politiker, die es ja immer noch sehr, sehr viel gibt im politischen Betrieb, so darauf warten, so jetzt ist ja mal gut, jetzt habt ihr euch, jetzt hört mal auf zu quengeln und hört mal auf wütend zu sein und jetzt irgendwie verhaltet euch mal ruhig und passt euch jetzt mal bei uns an, so ein bisschen. Habe ich immer noch das Gefühl teilweise. Und wenn das so ein bisschen die Haltung sein sollte, Menschen gegenüber, die ja schon eine andere Prägung als Westdeutsche zum Beispiel hatten, dann kann ich nur sagen, das ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.
Ich bin ja, meine ganze Familie kommt ja übrigens aus Hamburg, ja. Ich bin der einzige Berliner. Sogar mein Bruder ist in Hamburg geboren, ja. Also, was ich festgestellt habe, ist, Menschen lieben Führung. Die mögen ganz gerne einen, der sich da vorne hinstellt und der sagt, passt mal auf, das Ding machen wir jetzt so. Und das Ding ziehen
Genau.
wir jetzt durch. Und womit die nicht umgehen können, ist dieses ganze Thema immer Kompromisse und all so eine Sachen. Und das haben wir verloren. Wir hatten mit Angela Merkel, egal was, da wussten wir, da hatten wir unsere Mutti und die macht das schon. Die kann überall hinfahren und die kriegt es irgendwie hin. Und deshalb war das für uns 16 Jahre lang echt ganz gut. Und das Schöne war, ein Freund von mir hat übrigens noch gesagt, neulich, mein Sohn kannte nur Angela Merkel, der war dann 16 und der kannte auch nur Bayern München als deutschen Meister.
Ja, das ist ja
Das war,
genau. Das ist
das, um
auch
jetzt,
eine Form der Sozialisation,
jetzt
ja.
kurz was Lustiges zu sagen. Du übrigens, wir sind echt schon über der Zeit, aber pass auf, wir haben noch zwei echt wichtige Fragen, weil das ist ja, heißt ja Real
Okay.
Hope Talk, weil Real wegen Real Estate. Ich kann nämlich nur Immobilien und Tauchen, die zwei Sachen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde und du könntest wirklich ausflippen und machen und bauen, wie du möchtest, wie würde deine Traumimmobilie aussehen und wo sollte die sein?
Ich weiß nicht, ob ich bauen würde. Ich glaube, eine wirklich schön renovierte Berghütte
Ja.
in Südtirol. Das ist so unser Traumziel, weil wir gerne wandern. Das wäre auf jeden Fall etwas, was so in mir sehr viele Glücksgefühle auslöst.
Ist dir wichtig, brauchst du eine große Küche, brauchst du einen riesengroßen Fernseher, brauchst du ein Musikzimmer?
Ich brauche ein Zimmer für mich auf jeden Fall. Ich brauche eine große Küche. Wir haben einen Berliner Altbau mit einer sehr kleinen Küche. Ständiges Ärgernis. Ich möchte gerne eine große Küche haben und ich möchte ein Zimmer für mich. Ich möchte ein Gemeinschaftszimmer. Ich brauche keinen großen Fernseher, nein.
Okay. Du, weil du bist ja nach Berlin gezogen und ich bin ja weggezogen von Berlin. Fühlst du dich richtig wohl in Berlin?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja mit 17,5 hergezogen, 1985. Ich wohne hier länger als in jeder anderen Stadt, in der ich jemals war. Und mittlerweile, so also manchmal ist es natürlich schon so, dass ich auch darüber nachdenke, möchte ich das alles noch? Weil es ist schon ein Irrenhaus manchmal Berlin, das muss man ganz deutlich sagen. Aber letztendlich entscheide ich mich doch immer wieder neu. Doch, ja, ich
Okay.
finde es super hier.
Ich freue mich drauf, wenn wir unseren Workshop hier übrigens machen in Kitzbühel, weil
Ich
dann
mich
hast du
auch.
vielleicht mal wieder Berge. Die letzte und wichtigste Frage fast, wir haben eine Playlist bei Spotify, wo wir immer noch mal das Lieblingslied des Gastes reinlegen. Sag mir mal dein Lieblingslied, was da reinkommt.
Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, doch, habe ich gerade gehört. Creep von Radiohead.
Kriegen wir hin, das werden wir reinlegen. Henrik, ich könnte jetzt noch Stunden weiter quatschen, weil es ist, ich
Ich
bin noch
auch.
gar nicht fertig mit meiner ganzen Liste und so. Und wir haben gemeinsame Nenner gefunden und es ist gut, dass man Social Media mäßig unterschiedlicher Meinung ist, aber sobald man sich sieht, sobald man miteinander echt spricht, kann man auch einfach falsch interpretierte Sachen ausräumen. Und das ist so wichtig.
Jeden
Darum
Fall.
würde ich mir wünschen, dass die Leute wieder mehr miteinander sprechen. Ich habe noch eine ganz lustige These. Was total verloren geht, sind die Stammtische,
Ja.
die wichtig sind, wo die Leute hingehen, eine feste Anlaufstelle haben. Diese Stammtischphilosophie, die es da so gibt, das ist leider verloren gegangen. Das brauchen wir vielleicht wieder ein bisschen wieder.
Total. Und ich bin gerade dabei, auch jetzt wieder so alte Freundschaften zu reaktivieren, mich regelmäßig zu treffen mit Menschen und auch gar nicht immer über Politik zu reden, sondern einfach mal über Fußball oder was auch immer oder über, ne, keine Ahnung was. Und ja, genau, weil das geht nämlich auch ein bisschen verloren, indem wir uns immer mehr fragmentarisieren mit unseren Handys und jeder für sich sozusagen immer ist. Genau, einfach mal mehr treffen.
Ja, auch das, dieses Thema, wenn, also weil du sagst, völlig unterschiedliche Themen, aber wir sind oft so, es macht so mühsam. Wenn ich dir jetzt sage, Mensch, ich war gerade 3 Wochen auf Mallorca, na, Mallorca, also das kannst du mich ja mit jagen. Weißt du, so Hauptsache so oder du sagst so, du, ich fühle mich total wohl in Berlin. Ich bin ja 94 weggezogen aus Berlin, also ich wohne schon länger nicht mehr in Berlin, als ich da gelebt habe. Ich bin kein Berlin-Fan mehr. Du bist Berlin-Fan. Ja, toll. Weißt du, so, und nicht, Berlin, ey, leg mich bloß am Arsch, kannst einen Parkplatz draus machen, weißt du, so. Das, einfach
Ja.
mal wieder hinhören, neue Urlaubsziele akzeptieren und dann sehen wir weiter. Vielen,
War
vielen
übrigens
Dank,
auch schon,
ja.
Kitzbühel war ich auch schon einmal und da ist doch die Streif, ne?
Das ist die Streif, genau. Und.
Und da bin ich hochgegangen und es ist der Wahnsinn, wie steil die ist. Also ich habe nie, weil meine Mutter immer früher alpinen Skirennsport geguckt hat, ich habe immer mitgeguckt und ich war dann wirklich auf dieser Streif und es war der Wahnsinn, wie, was für eine steile Strecke das ist und es hat nochmal meine Bewunderung für Skirennläufer sozusagen
Bist du eine
hervorgerufen.
Sportsrakete? Also machst du richtig Sport oder so, weil du sagst du mit Wandern?
Ich habe immer Zeit meines Lebens Sport
Okay,
gemacht.
weil
Immer.
hier,
Alle möglichen
es gibt
Sportarten.
hier ein Rennen, oh, Hauptsache ich sage jetzt nicht falsch, ist irgendwie Vertical, bla 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 heißt es. Da rennen die Leute von unten die Streif nach oben. Und das ist jetzt bald. Also wenn du bei sowas Bock hast, einfach mal mitzumachen,
Mal gucken.
du hast. Also ich kenne die, die da richtig hoch rennen. Ja,
Ja.
ich hätte sofort ein Nahtoderlebnis. Aber wenn du Bock auf sowas hast, dann lade ich dich da sehr gerne ein. Dann musst du das Ding allerdings nach oben fetzen. Und weißt du, was auch, zum Beispiel auch das ist wieder so, dass man sich überlegt, was man sagt. Ich wohne in Going. Das ist also nicht Kitzbühel. Das ist Bezirk Kitzbühel. Und wenn man irgendwo sagt, und wo wohnst du? Und man sagt Kitzbühel, dann denken die Leute immer gleich Porsche und Nerzmantel und Fett auf dicke Hose. Hier ist die Welt echt in Ordnung, kann ich nur sagen. Und es ist ja viel größer. Also das ist so wie, als wenn du Mallorca sagst und sagst Ballermann.
Genau.
Also es ist hier wirklich fein. Hier kannst du dein Auto offen stehen lassen. Hier kannst du deine Haustür offen lassen. Hier ist die Welt echt in Ordnung. Und ich freue mich drauf, es dir zu zeigen. Ich möchte jetzt mit dir so einen Workshop organisieren. Lass uns das machen.
Alles klar. Ja, lass uns das gerne machen. Hatte ich auch Lust zu.
Henrik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du
Danke
da
dir,
warst.
Gregor.
Und vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Runde irgendwann drehen, weil ich sehe, es sind echt noch Fragen offen.
Alles klar, machen wir.
Danke. Also,
Danke dir.
ciao,
Bis
ciao.
dann. Jo, tschüss.